sicher steht. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen.
Willkommen hier zum Gottesdienst in der FEG in Dortmund. Vielleicht wundern Sie sich, warum ich hier auf der Bühne stehe. Vielleicht haben Sie mit einem etwas älteren Mann gerechnet. Mein Vater lässt sich aber entschuldigen, der ist krank geworden und wünscht uns trotzdem einen guten Gottesdienst. Nichtsdestotrotz werden wir heute einen ganz, ganz besonderen Gottesdienst zusammen erleben. Nicht nur feiern wir Palmsonntag, sondern wir haben auch eine Taufe. Wir werden heute miterleben, wie sich zwei Menschen für Jesus entscheiden und ihren Weg festmachen mit Jesus. Und wir werden sie dabei begleiten. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Erlebnis für uns alle zusammen. Darum auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen an die Täuflinge und auch an eure Freunde und Bekannte, die euch heute dabei begleiten. Ich möchte zum Anfang noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute hier zusammengekommen sind, dass jeder den Weg hierhin gefunden hat und dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass wir dich loben können und preisen können und ja, dir zeigen können, wie sehr wir dich lieben. Danke, dass wir heute Taufe feiern können, dass du Menschen berührt hast, die heute Ja zu dir sagen wollen. Ich bitte dich, dass du alle Herzen hier in diesem Raum öffnest, dass ja, die Leute merken und spüren, dass du etwas bewegst und dass du jeden hier berühren möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest und dass du die Täuflinge segnest. Amen.
Halleluja, 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 du begeisterst mich. Halleluja, Halleluja. Halleluja, du begeisterst mich. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Halleluja. Hallelujah, hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, 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 your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, your goodness shines through. I can feel this God's love rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Wir feiern heute zusammen Taufe. Taufe bedeutet, dass sich hier Menschen gefunden haben, die ihren Weg mit Jesus festmachen wollen. Sie wollen das öffentlich zeigen, wollen es ihnen zeigen, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Sie wollen euch zeigen, dass sie von Jesus begeistert sind, dass sie wissen, dass er sie liebt und ja, dass sie seine Kinder werden wollen. Unsere Täuflinge haben Jesus kennengelernt. Vor 2000 Jahren gab es auch Menschen, die von Jesus gehört haben. Sie wussten vielleicht nicht so viel wie wir über ihn, aber sie haben von ihm gehört, sie haben von ihren Wundern gehört und sie wollten ihn kennenlernen. Sie haben sich gefragt, wer ist dieser Mann? Wer war das? Wieso tut er Wunder? Wie kommt es dazu? Die Menschen sind also auf die Straße gegangen an Palmsonntag und haben auf ihn gewartet. Sie haben auf Jesus gewartet und haben, ja, oder waren überrascht. Sie wussten nicht, was kommt und waren gespannt. Sie sind also auf die Straße gegangen und als Jesus kam, waren sie erstaunt. Sie haben sich gefreut. Sie hatten ja wirklich eine tiefe Freude in sich, dass sie ihn sehen. Sie haben ihre Jacken ausgezogen, ihre Gewänder und sie haben sie vor Jesus hingelegt. Sie haben ihre Gewänder ausgezogen, haben sich vor ihn gekniet und sie haben ihn angepriesen. Sie kannten nicht viel, aber sie haben es getan. Ihnen war es egal, ob das vielleicht ihr einziges Gewand war, ob es schmutzig wurde. Sie haben es getan, ja, um Jesus zu preisen, um ihn anzuerkennen, obwohl sie nicht wussten, wer er war. Wie ist das bei euch? Seid ihr noch begeistert von Jesus? Habt ihr noch dieses Feuer in eurem Herzen? Wenn ihr anderen Leuten von Jesus erzählt, könnt ihr das mit einem Leuchten in den Augen sagen? Ich kenne Jesus, ich weiß, dass er mich liebt. Würdet ihr euer letztes Hemd für ihn geben? Ich wünsche es mir und ich wünsche es euch, dass das so bei euch ist und dass ihr wirklich ja im Herzen habt und wisst, was Jesus für euch bedeutet. Und wenn das nicht so ist, dann hoffe ich, dass dieser Gottesdienst vielleicht was in euch bewegt und dass ihr dieses Feuer zurückbekommt, diese Freude, Jesus zu kennen, zu wissen, er ist mein Retter, er ist für mich gestorben. Um diese Begeisterung, diese Freude vielleicht jetzt nochmal kundzutun, wollen wir das nächste Lied singen, Blessed be your name, gepriesen sei der Herr, wie es die Menschen damals schon in Jerusalem getan haben.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, through a walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
Blessed be a glorious name. Blessed.
to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name.
Begeistert von Jesus. Bist du begeistert von Jesus? Bist du fasziniert von ihm? Ist das mit Jesus für dich spannend, anziehend? Oder glaubst du einfach so, bist davon überzeugt, dass das mit Jesus richtig ist, ohne große Begeisterung? Das gibt es ja auch. Oder geht es dir vielleicht so, dass du in der Vergangenheit einmal begeistert von Jesus warst, aber das liegt zurück. Jetzt reißt dich das innerlich nicht mehr so vom Hocker. Und sagst du dann, das ist okay? Begeisterung für Jesus, das muss nicht sein? Oder sehnst du dich danach und sagst, ich möchte so richtig on fire für Jesus sein? Ich möchte mit uns über diese Frage nachdenken. Wie ist das mit der Begeisterung für Jesus? Fehlt einem etwas ohne Begeisterung? Und lass uns dazu jetzt auf einen Bibeltext, auf den Predigtext hören, aus dem Johannesevangelium, Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Und Lena Stede wird uns das vorlesen.
Jesus zieht in Jerusalem ein. Am nächsten Tag hörte die Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den heiligen Schriften stand. Fürchte dich nicht, du Zionstadt. Sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von den Wundern gehört, die er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, da seht ihr doch, so kommen wir nicht weiter. Alle Welt läuft ihm nach.
Begeistert von Jesus. Wie kommt es dazu? Es sind nur noch wenige Tage bis zum Passafest in Jerusalem. Und das Passafest war damals eine unglaubliche Attraktion für die Menschen in Jerusalem. für die Juden. Egal, ob sie in Judäa wohnten oder im Umland oder ob sie verstreut im ganzen Römischen Reich zu Hause waren. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet von einem Passafest vor dem Jahr 66 nach Christus, zu dem mehr als 2.700.000 Menschen nach Jerusalem kamen. Selbst wenn diese Zahlen etwas übertrieben sind, es waren für damalige wie für heutige Verhältnisse riesige Menschenmengen, die nach Jerusalem kamen, um dort das Passafest zu feiern. Auch Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt aus Bethanien, einem kleinen Vorort am östlichen Abhang des Ölberges, ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und in diesem Ort in Bethanien leben 3 sehr gute Freunde von Jesus. 3 Geschwister, alle sind unverheiratet. Maria, Martha und Lazarus. Jesus hat sie besucht. Sein Besuch hat einen tragischen Anlass gehabt. Lazarus war völlig überraschend erkrankt und dann ganz plötzlich verstorben. Alle hatten damit gerechnet, dass Jesus rechtzeitig kommen würde, um ihn zu heilen. Aber Jesus kommt 4 Tage zu spät. 4 Tage liegt Lazarus schon tot im Grab, mitten aus dem Leben gerissen, als jetzt Jesus zu Maria und Martha kommt und ihnen begegnet. Beide sind völlig aufgelöst, in Tränen. Und auch alle anderen ringsherum sind fassungslos vor Trauer. Zurzeit kommt uns solche Trauer nahe, wenn wir an das Flugzeugunglück denken, das so viele Schüler aus Haltern in den Tod gerissen hat. Aber was tut Jesus? Er geht zum Grab einer Felsenhöhle, so wie das damals üblich war, die mit einem Stein verschlossen ist. Und dann befiehlt er, nehmt diesen Stein weg. Dann betet Jesus laut. Und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und das Verrückte passiert. Der Tote kommt heraus, noch umwickelt mit all den Tüchern, die man ihm angelegt hat bei der Beerdigungszeremonie. Und Jesus sagt, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Das ist der Hammer. Viele Menschen, die das miterleben, schließen sich Jesus an und sie erzählen es anderen. Habt ihr das gehört? Eine unglaubliche Publicity ist das für Jesus. Die Menschen sind begeistert, weil sie merken, es gibt Hoffnung. Da ist jemand, der kann einen Toten wieder ins Leben rufen. Der kann dem Tod ein Schnippchen schlagen. Das ist eine Sensation. Die Leute sagen, der kann das Schicksal wenden. Vielleicht wird es ja dann noch für mich eine Chance geben, dass alles anders wird. Das ist ja eine uralte Geschichte. Aber stellt euch das mal vor, nur mal um die Dimension zu erfassen. Auf einmal steht einer von den Toten bei diesem Flugzeugabsturz wieder auf. Erst würde man an einen schlechten Scherz glauben. Aber wenn es bestätigt wäre, es würde unglaubliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und so spricht es sich auch unter den vielen Menschen, die zum Passafest nach Jerusalem kommen, herum. Und die Leute sind neugierig. Und sie schöpfen Hoffnung. Und sie sind begeistert und machen sich auf den Weg dort, wo sie gehört haben, da ist Jesus. Sie gehen ihm entgegen. Wenn hier eins deutlich wird, dann das: Begeisterung für Jesus, das können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, ich bete Jesus so leidenschaftlich und so lange an, bis ich begeistert bin. Das geht nicht. Begeisterung für Jesus, die kommt auch nicht aus einer Entscheidung, die wir treffen. Ich will begeistert sein. Juhu! Geht nicht. Begeisterung für Jesus, das kommt daher, wenn wir erleben, wie Gott etwas tut, wie Jesus etwas tut, wie Jesus Menschen berührt, verändert und heilt. Begeisterung für Jesus kommt daher, wo wir Jesus erleben, erfahren im Alltag. Wo wir merken, das ist nicht nur eine Wahrheit, die theoretisch richtig ist, die ich mit meinem Kopf bejahe, Aber in Wirklichkeit ist für mich Gott ein ferner, weiter Gott, weg, entfernt von mir und meinem Alltagsleben. Wenn wir erleben, Jesus erhört mein Gebet, Jesus bewahrt mich in Schwierigkeiten, Jesus heilt, Jesus verändert Menschen, sei es mich selber oder andere, dann löst das etwas aus, dann begeistert das, dann ist eine Freude, wir denken, boah, klasse, das mit Jesus ist wahr. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal entdeckte, Jesus ist da, er erhört mein Gebet, er hört auf mich. Ich war aus dem Häuschen, ich habe gesagt, boah, klasse, ich habe das von meinen Eltern gehört, dass man beten kann. Aber als ich das selber erlebte, Gott, Jesus ist da, das war ein Kribbeln, das war unglaublich. Also, wir können Begeisterung für Jesus nicht machen, aber wir können sie teilen. Die Zeugen von dem, was Jesus an Lazarus getan hat, die erzählten es anderen. Und diese anderen, die waren elektrisiert von dem, was sie hörten. Sie waren auch begeistert. Sie sagten sich, den müssen wir sehen, den müssen wir kennenlernen. Und das ist auch heute so. Wenn einer erzählt, uns erzählt davon, was er mit Gott, mit Jesus erlebt, dann fasziniert das, dann begeistert das, dann ermutigt das. Wenn das im Gottesdienst hier passiert, was tun wir dann? Wir klatschen. Und das ist nicht, weil einer hier vorne so wie bei den Talkshows im Fernsehen ein Schild hebt, bitte Beifall. Nein, wir klatschen, weil wir begeistert sind davon, dass Gott etwas tut, dass er handelt. Jetzt möchte ich einen Gedanken weitergeben. Begeistert von Jesus, ist das ein Missverständnis? Wir lesen im Bibeltext, dass die Menschen Palmzweige nehmen und damit Jesus entgegengehen. Wahrscheinlich, Lena hat das so gesagt, winken sie ihm damit zu. Sie legen die auch auf den Boden zusätzlich zu ihren Kleidern, auf dem Weg, auf dem Jesus zu ihnen kommt. Palmzweige, das sind damals nationales Symbol gewesen für die Juden. Ein Symbol für den Sieg. Es gab zu der Zeit von Jesus die Makkabäer, eine jüdische, eine nationalistische Aufstandsbewegung. 200 Jahre vorher hatten sie die syrischen Besatzer aus Jerusalem vertrieben. Und da wurden sie gefeiert mit Musik und mit Palmenzweigen, die die Leute schwenkten. Die Menschen, die jetzt Jesus mit ihren Palmenzweigen entgegenlaufen, rufen, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil den König Israels. Ahnen wir, was da mitschwingt? Die Menschen haben die Hoffnung, dass der Messias kommt. Dass Jesus der Messias ist. Und zwar so, wie sie das in ihrer Bibel im Alten Testament gelesen und verstanden haben. Ein starker Retter, der im Auftrag Gottes kommt als neuer König und der aufräumen wird mit den Römern. Der Israel von aller Fremdherrschaft befreit. Und was tut Jesus? Also, wenn Jesus tatsächlich einen bewaffneten Aufstand anzetteln wollte, dann könnte er keine bessere Gelegenheit als jetzt dazu finden. Die Unzufriedenheit, der Unmut im Volk über die römische Besatzung ist riesig. Immer wieder gibt es Revolten, Aufstände, Terroraktionen gegen die Römer. Eine hochexplosive Situation. Was tut Jesus? Wir lesen, er findet einen Esel und setzt sich darauf. An anderen Stellen im Neuen Testament wird beschrieben, dass das nicht zufällig war. Jesus hat seine Jünger vorausgeschickt und hat ihnen gesagt, wie sie an solch einen Esel kommen sollten und ihn denen entgegenbringen sollten. Kein Zufall, also, dass sich Jesus auf einen Esel setzt. Warum tut er das? Indem Jesus auf diesem Esel sitzt und reitet, setzt er ein klares Zeichen. Er sagt, ich bin nicht der, den ihr erwartet. Ich bin kein Kriegsheld, der auf einem Kriegspferd mit Rüstung und Schwert daherkommt. Ich werde euch nicht von den Römern befreien, jedenfalls nicht so, wie ihr es erwartet. Indem sich Jesus auf den Esel setzt, knüpft er an eine uralte Prophezeiung an. Johannes, der Evangelist, zitiert das im Folgenden, unter anderem aus Sacharja 9. Dort heißt es, Vers 9, juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Und auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erde erstrecken. Ja, Jesus ist ein König. Aber ganz anders als die Leute, die da so mit ihren Palmzweigen wedeln, es erwartet haben. Hier kommt ein König, der zwar Macht hat, aber dieser König kommt völlig bescheiden, demütig. Hier kommt ein König, der allem Krieg ein Ende macht. Keiner, der die Sache endlich mal in die Hand nimmt und einen Aufstand anzettelt, der zum Ziel führt. Hier kommt ein König, der Frieden auf die Erde bringt, und zwar nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Menschen auf der Erde, auch zu uns heute. Hier kommt ein König, der eine neue Verbindung, einen Bund zwischen Gott und dem Menschen möglich macht. Also, wir sehen, die jubelnden Menschen mit ihren Zweigen und ihrem Rufen haben Jesus ganz krass missverstanden. Und auch seine Jünger haben ihn wahrscheinlich missverstanden. Es heißt im Bibeltext, erst nach der Auferstehung von Jesus kapieren sie, was Jesus da wirklich wollte, warum das mit dem Esel war und wie sich das auf die Bibel bezog. Wahrscheinlich haben die Jünger damals auch wie alle anderen mitgejubelt. Und wenn wir dann ein bisschen weiter lesen in dem Johannesevangelium, dann sehen wir, wie kurze Zeit später die Begeisterung der Menschen in Hass umkippt. Hass auf Jesus. Vor Pilatus schreien viele von ihnen ans Kreuz mit ihm. Ist das nicht heute oft auch so? Begeisterung für Jesus beruht auf einem Missverständnis von dem, was Jesus will, oder führt vielleicht in ein Missverständnis hinein. Zum Beispiel, dass wir erleben, Jesus heilt eine Krankheit, und dann sagen wir, super, Jesus wird mich von aller Krankheit heilen. Ich werde nicht mehr krank. Oder Jesus erhört mein Gebet und ich sage, super, egal was ich bitte, Jesus wird alles erhören. Und dann werden wir enttäuscht, weil es nicht so ist. Was folgern wir daraus? Ist Begeisterung für Jesus wirklich ein Missverständnis? Sollten wir uns da lieber fern von halten? Sollten wir lieber vorsichtig sein, wenn Menschen von Jesus begeistert sind? Oder wenn wir selber begeistert sind? Geht es nicht vielleicht auch ohne Begeisterung? Dann wären wir doch zumindest auf einer sichereren Seite. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Gedanken. Begeistert von Jesus geht es auch ohne. Dieser Bericht von Jesus, wie er in Jerusalem einzieht, ist viermal im Neuen Testament überliefert, in jedem Evangelium. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, wie bei dem Einzug von Jesus auf den Esel in Jerusalem etwas passiert. Und das möchte ich uns vorlesen, Lukas 19, Vers 39. Ein paar Pharisäer riefen da aus der Menge: Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Also die sahen das Treiben mit den Palmzweigen und so. Die sagten, Jesus, setz dem ein Ende. Das ist doch nicht angemessen, diese Euphorie. Und Jesus antwortete, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Mit anderen Worten sagt Jesus, es ist okay, wenn die hier jubeln. Sie haben verstanden, dass ich König bin. Zwar noch nicht so genau, was für eine, aber das kann später noch kommen. Ich glaube, das ist heute auch so. Sind wir begeistert von Jesus, dann verstehen wir oft nur einen Aspekt von ihm. Wir haben nur einen Teil der Wahrheit von Jesus und über Jesus erfasst. Aber das kann wachsen. Ich denke, wir brauchen auch heute Begeisterung über Jesus. Wir brauchen es, dass wir von ihm begeistert sind. Nur wenn wir von Jesus begeistert und fasziniert sind, nur dann sind wir von ihm bewegt und lassen uns von ihm bewegen. Wenn du alles über Jesus weißt und du bejahst es, aber in deinem Herzen lässt es dich kalt, dann setzt dich Jesus nicht mehr in Bewegung. Dann verändert sich durch ihn nichts mehr in deinem Leben. Das ist so. Das geht mir als Pastor genauso wie jedem, der als Gemeindeglied unterwegs ist. Das ist für jeden, der mit Jesus unterwegs ist, so. Ist der Glaube nur noch im Kopf, aber weckt er in uns keinen Widerhall mehr? Bewegt er uns, berührt er uns nicht mehr? Dann fehlt etwas. Begeisterung, Faszination, Jubel über Jesus, das ist unsere menschliche Reaktion, wenn wir Jesus wahrnehmen. Wenn wir wahrnehmen, er tut etwas. Und ich gebe zu, manchmal ist diese menschliche Reaktion theologisch nicht qualifiziert. Das ist aber nicht schlimm. Das kann kommen. Das kann wachsen. Natürlich können wir nicht immer begeistert sein. Jesus hat nicht immer Tote auferweckt. Aber wir können, und ich glaube, Gott möchte uns hineinführen, dass wir immer wieder und vielleicht auch immer öfter von ihm berührt, begeistert sind, über ihn staunen, dankbar sind. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, so ist zumindest meine Erfahrung, ist diese Begeisterung, wird die geweckt auch von Kleinigkeiten. Ich staune über Kleinigkeiten, die Jesus tut. Es muss nicht immer der Hammer sein, dass ich vor einem krassen Autounfall bewahrt werde. Nein, wenn ich erlebe, dass Gott ein Gebet, das ich morgens für meine Kinder gesprochen habe, erhört, Halleluja, ein Zeichen, dass Jesus lebt, das löst etwas aus, Freude, Begeisterung. Und wenn du begeistert sein willst von Jesus, wenn wir begeistert sein wollen, habe ich einen Vorschlag. Lass uns darum bitten, beten, dass Gott uns die Augen öffnet für das, was er tut bereits. Und Gott ist am Werk in dieser Welt. Die ganze Bibel bezeugt es von vorne bis hinten. Und wenn das dazukommt zu unserem Wissen über Gott, über Jesus, dass wir ihn erleben, dass wir das wahrnehmen, was er tut, wie er Menschen verändert, befreit, heilt, rettet, bewahrt, dann bewegt uns das. Ein Gedanken noch. In Vers 19 heißt es, die Pharisäer sagten zueinander, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Die Welt? Das sind im Johannesevangelium die Menschen, die Gott verloren haben, die in der Rebellion gegen Gott leben. Und Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. So steht es im Johannesevangelium. Und jetzt läuft diese ganze Welt ihm nach. Super, oder? Ich meine, wir haben gesehen, die haben das nicht richtig verstanden. Aber trotzdem, das ist etwas, was es gibt und was gut ist, was schön ist. Auch heute, Nichtchristen, Menschen, die dem Glauben an Jesus Christus distanziert gegenüberstehen, sind begeistert von Jesus und von Gemeinde. Das muss überhaupt nicht daher kommen, dass wir uns ausverkauft haben, angebiedert haben, billig angepriesen haben. In der Apostelgeschichte lesen wir in den ersten Kapiteln, wie die Gemeinde, die neue Gemeinde vom ganzen Volk geachtet wurde, beobachtet wurde, gestaunt wurde, gelobt wurde. Das ist okay. Wenn Menschen, die mit Glauben nichts zu tun haben, uns wertschätzen, uns bewundern für unser Engagement, für die Liebe, die wir untereinander haben, für die Aktionen, die wir machen, für den Ostergarten zum Beispiel. Das ist gut, weil es Menschen in Bewegung setzt, in Bewegung zu Jesus setzt. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch ganz nüchtern bleiben. Das hält wahrscheinlich nicht lange, wenn es dabei bleibt. Das ist dann wie in der Apostelgeschichte. Da kam dann auch bald der große Ärger. Aber trotzdem, Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, können begeistert von Jesus und von seiner Gemeinde sein. Und das ist okay, das ist gut. So, und jetzt komme ich zu unserer Taufe. begeistert von Jesus, was kommt dann? Es ist schon deutlich geworden aus dem, was ich gesagt habe, Begeisterung für Jesus muss tiefer gehen, muss Wurzeln bekommen. Und das geschieht in der Taufe. Tieferes Verstehen, tiefere Verbindlichkeit. Wenn wir unser Leben an Jesus binden, mit ihm verbinden und festmachen, das passiert in der Taufe. Die Taufe, so sagt es der Apostel Paulus einmal, das ist unser Bund, das Zeichen des Bundes, den Gott mit uns schließt durch Jesus. Das ist ein Zeichen der Verbindung, die wir mit Jesus haben. Und wenn dann Zweifel kommen und du fragst dich, ist das wahr? Gibt es Gott überhaupt? Gibt es diesen Jesus? Oder bin ich da irgendwo einer Illusion aufgesessen? Dann darfst du dich an deine Taufe erinnern und sagen, ja, ich bin getauft worden. Und so gewiss, wie das Wasser mich berührt hat und wie ich unter dem Wasser war und wieder aus dem Wasser rausgekommen bin, so gewiss bin ich mit Jesus verbunden, bin ich mit ihm gestorben, bin ich mit ihm aufgestanden. Das war damals für die Menschen ganz wichtig, diese Menge, die ihm entgegenzog, als er in Jerusalem rein nach Jerusalem kam, dass sie ihm nicht nur einmal entgegenkam, sondern dass sie von dieser Begegnung mit ihm zu einer Nachfolge kam, dass sie ihm Tag für Tag, Schritt für Schritt mit ihm ging, nicht nur zum Passafest, auch im Alltag. Es geht darum, dass ihr Täuflinge, Mona und Ayas, aber auch wir alle, dass wir lernen, dass Jesus unser Herr und Meister ist, der vorangeht und der uns ganz viel zu sagen hat. Darüber, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir schlafen und essen, der uns ganz viel zu sagen hat, wie wir mit dem Thema Arbeit und Beruf umgehen, der uns ganz viel zu sagen hat darüber, wie verhalte ich mich, wenn ich wütend bin, wenn ich ärgerlich bin oder enttäuscht. Jesus, unser Meister, der uns ganz viel Wertvolles zu sagen hat, wenn es um das Thema Sex geht, der uns ganz Wichtiges zu sagen hat, wenn es um das Thema Geld geht. Wie gehe ich damit um, wenn ich keins habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich älter werde, wenn ich krank werde? In allen diesen Lebensbereichen mit Jesus leben, unterwegs sein, auf ihn hören, von ihm geprägt werden, von seiner Liebe, von seiner Wahrheit und seiner Reinheit. Das ist ein lebenslanger Weg. Und am Ende dieses Wegs steht ein Fest. Steht nicht die Demenz, der Tod, die Krankheit, sondern ein Fest. Ein großes Fest in Gottes neuer, ewiger Welt. Und auf diesem Weg ist Begeisterung für Jesus, Freude über Jesus ein Geschenk, das er uns immer wieder macht durch seinen Geist. Und dieses Geschenk hilft uns, auf dem Weg zu bleiben, immer wieder neu auch zu sagen, zu erkennen, es ist richtig, dass ich hier bin. Die Taufe markiert jetzt den Anfang dieses Wegs. Und in der Taufe sagt ihr Ja zu diesem Weg. Und ihr sagt, ich will keinen anderen Weg gehen. Nur mit Jesus und nicht mehr zurück. Wir singen jetzt miteinander ein Lied.
Ah, du wolltest doch was sagen, genau. Wir sammeln dabei auch Kollekte ein und es wäre schön, wenn wir bei dem Lied alle aufstehen würden.
Das ist ein Glaubensbekenntnis, was wir euch Täuflingen zusingen wollen. Das ist ein sehr kraftvolles Lied. Das ist das, was Rolf sagte. Die Täuflinge. Und wir glauben, dass mein Erlöser, Jesus, lebt. Und ich wünsche mir, dass wir das für die Täuflinge singen, aber auch für uns. Wir sind ja auch mal getauft worden, die meisten. Und wir glauben das. Mein Erlöser lebt und wir wollen das allen sagen. Das ist der Moment, wo wir das machen können. In dem Lied ganz bewusst, nicht nur irgendwie singen, sondern betend. Mein Erlöser lebt.
Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß.
Ich
nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß.
Ich weiß.
Ja, ich weiß. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut. Ja, ich weiß,
ich weiß,
ja, ich weiß,
ich weiß.
Er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß,
ich weiß,
ja, ich weiß.
Wieder Platz. Wir taufen jetzt zwei Menschen, so wie Jesus das uns, seiner Gemeinde, aufgetragen hat. Und zwar taufen wir die Mona Adhamfumani aus dem Iran und den Mohammad Salim Ayas Khan aus Bangladesch. Wir taufen die beiden auf ihr Bekenntnis, dass sie an Jesus glauben, dass sie ihm vertrauen, ihr Leben mit ihm für immer verbinden. Und wir machen diese Taufe, wir führen diese Taufe so durch, wie wir das im Neuen Testament sehen. Der ganze Körper wird untergetaucht. Und das ist ein ganz starkes Bild dafür. So wie der Mensch in der Taufe unter das Wasser kommt, so ist er mit Jesus gestorben und begraben. Das zeigt, Jesus ist bis zum Letzten für uns gegangen, hat alles für uns gegeben, sein Leben für uns geopfert, und in der Taufe empfangen wir das. Sein Tod wird unser Tod und sein Leben wird unser Leben. Und deswegen ist uns alle Schuld, ist euch eure Schuld vergeben. All das, was trennend zwischen Jesus und euch steht, es ist weggenommen. Durch Jesus ist es weggewischt. Und das Wasser der Taufe, das wäscht euch rein. Das ist ein Bild, an das ihr euch immer wieder erinnern könnt. So wäscht Jesus euch rein von allem, was euch trennt, was nicht zu euch und Gott passt. In der Taufe nehmt ihr Abschied von einem Leben ohne Jesus, von einem alten Menschen, wie es heißt, von alten Gewohnheiten, alten Gedanken, vielleicht auch von Angst, von Hass oder von Lieblosigkeit. Und ihr zieht einen neuen Menschen an. Ihr zieht Jesus an. Im Galaterbrief heißt es, in der Taufe ziehen wir Jesus an wie ein Gewand, wie ein Kleidungsstück. Und Jesus, der soll euch umgeben, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Wir wollen jetzt von den Täuflingen so ein paar Sätze hören, wo sie nochmal in eigenen Worten sagen, was sie bewegt, sich jetzt taufen zu lassen, wie es dazu gekommen ist. Und ich bitte, dass ihr beide jetzt mal nach vorne kommt. Es werden sogar drei sein. Der Kavi Shoyal wird mit nach vorne kommen und er wird Mona übersetzen. Und ihr kommt jetzt bitte mal alle drei nach vorne. Und Kahn, ja, Ayaz Kahn und ich, wir haben schon so einen längeren gemeinsamen Weg zurückgelegt. Du besuchst seit einer ganzen Reihe von Monaten schon unsere Gottesdienste und du hast irgendwann gesagt, du möchtest mit Jesus leben, du möchtest Jesus kennenlernen und Christ werden. Und ich habe gesagt, da kann ich dir nicht bei helfen. Warum? Weil ich seine Sprachen nicht spreche. Du kommst aus Bangladesch und die Sprachen, die du so richtig gut kannst, das ist Bengalisch und das ist Hindu. Und bei beiden kenne ich mich nicht so gut aus. Und wir haben in Herne einen Pastor gefunden, den Pastor Damba Atikari, und wir haben uns zu dritt getroffen und du hast dich mit Damba mehrere Male auch später noch getroffen. Und das war für dich so der Weg, wie du, wie du das mit Jesus verstanden hast und wie du Jesus auch angenommen hast. Und magst du vielleicht ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du sagst einfach mal, was du dazu meinst. Ayaz, wie hast du Jesus kennengelernt?
Ich habe lange Zeit gesucht, deswegen bin ich mir hier gekommen in die Gemeinde, wegen meiner Sprache Pastor Rolf. Und ich habe Pastor Damba getroffen, er hat Überreitung gelehrt. Dann habe ich mich in Christus Hand übergeben.
Ja. Und was hast du bei Jesus gefunden? Was bedeutet dir Jesus?
In Christus habe ich Bärbebund und Befreundung gefunden. Er hat meine Reiter und Herr.
Und warum willst du heute dein Leben mit Jesus verbinden?
Diese Gemeinde ist meine neue Familie. Ich musste mir mit der Taufe einen Bund machen mit Jesus. Bitte beten für mich.
Wie wäre, lieber Ayaz Kahn, wie wäre dein Leben ohne Jesus?
Ohne Christus hatte ich keine Orientierung.
Ja, und wir haben darüber gesprochen. Du sagst, ohne Jesus hättest du keine Orientierung und das hat mich interessiert. Und ich habe Ayaz Kahn gefragt, was er damit meint. Und er hat nochmal gesagt, die größte Veränderung, die ihm auffällt, seit er mit Jesus lebt, ist, dass sich sein Verhalten zu anderen Menschen geändert hat. Früher waren ihm andere Menschen egal. Und er hat geguckt, dass er selber irgendwie über die Runden kam. Und jetzt nimmt er Anteil. Er kümmert sich auch um andere, nicht nur um sich selbst. Und das Schicksal von anderen Menschen ist ihm wichtig. Und das beschreibt so ein Stück, was du mit Orientierung meinst auch. Aber es ist sicherlich noch mehr. Ja, letzte Frage. Wo und wie hast du erlebt, dass dir Jesus Schuld vergibt?
Es ist ein Prozess, alte und neue kann, Marke Unterschied.
Ja, genau. Also, er merkt den Unterschied, dass er mit Jesus frei wird von Vergebung, durch Vergebung von Schuld. Das ist der größte Punkt ist wirklich, glaube ich, schon, dass die Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit in seinem Herzen sich gewandelt hat. So habe ich das verstanden, auch im Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja. Genau. Liebe Mona, du hast im Vorfeld mit Arne eine Reihe von Gesprächen geführt, mit Pastor Arne Völkel. Und du möchtest uns jetzt auch in deinen eigenen Worten sagen, warum dir das wichtig ist, dass du heute getauft wirst, warum du hier jetzt stehst und dein Leben mit Jesus verbinden willst. Und Kaveh, dein Verlobter, wird das übersetzen. Mikrofon ihr hinhalten, dass man das versteht.
Hallo Leute. Danke. اول از همه عذرخواهی میکنم چون من دویچم زیاد خوب نیست و نمیتونم صحبت کنم.
Als erst ich entschuldige mich bei euch, dass mein Deutsch ist nicht so gut, dass ich in Deutsch meine Zeugnis vorstellen.
من درست زمانی که در اوج ناامیدی بودم مسیح از طریق یه بشارت دهنده قلب منو لمس کرد.
Genau in der Zeit, dass ich war so hoffnungslos und ich habe so todliche Situationen in meinem Leben gehabt, Jesus hat durch einen Missionar mich gefunden.
شناخت مسیح تو زندگی من دقیقاً مثل یه آسانسوری بود که منو از ته دره ناامیدی و گناه درست زمانی که همه درها رو به روی خودم بسته می‌دیدم منو به اوج امید و پاکی رسوند.
Jesus war für mich genau wie ein Aufzug, das habe ich mich in diesen todlichen Situationen, diese schlimmsten Situationen zu meinen guten Situationen mitgebracht.
من با مسیح زندگی رو تجربه کردم و به سعادتی رسیدم که هرگز تا اون زمان حتی با پدر و مادر خودم تجربه نکرده بودم.
Der Leben, ich habe mit Jesus erfahrt, ich habe niemals in meinem Leben erfahrt. Diese Liebe Jesus hat mir gegeben, ich habe niemals von meinem Vater oder meiner Mutter oder keine bekommen.
زندگی من با مسیح کاملا تغییر کرد. به خاطر اینکه من از زمانی که مسیح رو تو قلب خودم احساس کردم و عشق مسیح رو حس کردم زندگیم کاملا تغییر کرد، به خاطر اینکه تبدیل به یه زندگی شد که دیگه یه هدایت کننده داشت، کسی که به خاطر ما انسان‌ها به صلیب کشیده شد.
Liebe von Jesus hat mein Leben so geändert, das habe ich daran gekommen, dass jetzt mein Leben hat eine gute Fuche und ich war so ganz sicher mit dieser Fuche und einen Weg zu gehen.
امروز دقیقاً روزیه که من مدت‌ها آرزوشو داشتم که این روز به واقعیت بپیونده، به خاطر اینکه من با مسیح دوباره متولد میشم. هللویا.
Heute ist der Tag, dass ich habe schon seit lang auf diese auf heute gewartet. Heute ich werde mit Jesus wieder auf eine echte Leben geboren. Ja.
Amen. Danke.
Ayas, wir taufen dich als Erster und dein Taufspruch lautet: Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das steht in Römer 6, Vers 3 bis 6.
Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe dich.
Liebe Mona, dein Taufspruch steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. In dieser Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist.
Finde ich Ruhe, oh mein Vater.
Wir wollen jetzt noch ein Gebet sprechen für die Täuflinge, eine Fürbitte. Und dafür bitte ich die Conny auf die Bühne.
Wir stehen dazu auf. Guter Gott, jetzt ist nicht nur Freude hier bei uns, sondern auch Freude im Himmel, weil Mona und Ayas Ja gesagt haben zu dir. Du hast schon lange deine Hand ausgestreckt zu ihnen hin und sie haben eingeschlagen. Und wir danken dir dafür, dass sie das getan haben und jetzt bezeugt haben vor uns allen. Und wir bitten dich für sie, dass du sie ganz nah hältst bei dir, dass so wie das Wasser sie jetzt umgeben hat, deine Liebe sie immer umgibt, in guten und in schlechten Zeiten, in Zeiten, wo sie begeistert sind von dir und in Zeiten, wo sie Zweifel haben und fragen, wo Kummer ist und Not. Wir bitten dich, dass du sie immer wieder erleben lässt, dass du ein großer Gott bist mit unendlicher Liebe und dass sie bei dir immer geborgen sind. Vater, wir bitten dich, lass Ströme von lebendigem Wasser in ihre Herzen fließen, in ihr Leben und auch wieder aus ihnen hinaus. Lass die Menschen, mit denen sie zu tun haben, erfahren, dass du lebst in ihnen und auch für sie. Und das schenke du uns allen, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen und dass jeder von uns das mitnehmen kann. Du bist ein großer und lebendiger Gott. Amen.
Aber wenn so Taufe war, ich erinnere mich an meine Taufe, da war das wirklich so, dass ich mich ganz nah bei Gott gefühlt habe. Das ist so ein besonders tolles und einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen jetzt geht. Also etwas, was mich begleitet in meinem Leben, ist immer wieder dieses, dass ich mich so weit wegfühle von Gott und dass ich mir wünsche, oh, ich möchte so gerne nah bei ihm sein, ganz nah. Ich möchte ihn spüren und erleben und ich würde mir so gerne so sicher sein, dass ich auf seinem Schoß sitze, dass ich Papa zu ihm sagen kann. Aber das klappt nicht immer so. Irgendwie, ich glaube, wir Menschen sind so ein bisschen so gestrickt, dass wir immer eher wegrennen. Denn im Lied, was wir jetzt singen wollen, Draw Me Close to You, da geht es darum, dass wir ihm das sagen dürfen. Zieh mich doch zu dir. Ich will bei dir sein. Ich wünsche mir so sehr, dass du zu mir sagst, du bist mein Freund. Und ja, ihr habt jetzt Zeit, das Lied zu singen und Gott dadurch auch zu sagen, dass ihr zu ihm wollt, dass ihr zu Jesus wollt. Wir singen das gemeinsam, dann wird die Band eine Weile alleine spielen und du hast einfach Zeit, mit Gott zu klären, wo du stehst und ihm zu sagen, wo du hin möchtest, das, was dich bewegt. Schließ das mit einem Gebet ab und dann singen wir das Lied nochmal.
Draw me close to you. Let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. Will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you.
Help me. close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your find the way, bring me back to you.
Steht, was ihr denkt, was euch ärgert, oder auf ihn zu hören vielleicht. Du kennst alle Gedanken, du hast die Gebete, die Ängste, alles gehört, was hier in diesem Raum ist. Hab Dank, dass du da bist und hab Dank, dass du das möchtest, dass wir bei dir sind, dass du vielleicht manchmal viel näher bist, als wir das denken. Und du sagst dir jedem Einzelnen, du bist mein Freund, ich hab dich so lieb. Hab Dank dafür. Amen.
You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. You're all I want.
sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft, alles in sich vor dir, du bist hoch erhoben. Herr, ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dir, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft, alles in mir beugt sich vor dir.
Ich bin mir sicher, dass mit der Taufe es hier heute zwei History Maker gibt. Zwei Menschen, die Geschichte schreiben werden mit Gott, die das raustragen werden und das zeigen werden. Und ich freue mich so, dass ihr das gewagt habt. Und dieses nächste Lied, History Maker, das ist so krass. Das sagt, dass jeder von uns Geschichten schreiben kann für Gott. Geschichten hier in Dortmund, wenn wir uns trauen, wenn wir zu Gott gehen und uns darauf verlassen. In dem Lied heißt es, wenn wir beten, wenn Gottes Gemeinde, wir hier zusammen beten, dann kann Unfassbares passieren. Jesus ist derselbe von den Wundern, die Rolf gerade erzählt hat, die gibt es heute immer noch. Und die können geschehen. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen wollen, ob wir das wollen, ob wir Gott sagen wollen, ja, ich will Geschichte mit dir schreiben. Das wünsche ich mir, das wäre der Hammer, was in Dortmund passieren kann. History Maker.
Today, that when people pray, misty clouds may break, kings and queens will shake. Yes, it is true.
We'll see angels sing. We'll see broken hearts making history. Well, yes, it's true.
Ja, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr uns so mit reingenommen habt, Jesus anzubeten, für ihn zu singen. Und ich habe das Lobpreisteam extra gebeten, viele englische Lieder zu singen, weil Mona und Ayaz Khan das besser können als Deutsch. Ja. Kommt ihr beiden noch mal kurz nach vorne. Ich möchte euch gern die Taufurkunden geben und für euch beten noch einmal. Ich bete zuerst für euch. Lieber Vater im Himmel, danke für Ayaz Khan, danke für Mona, danke, dass du sie angenommen hast durch Jesus. Und durch Jesus bist du ihr guter Hirte geworden und nichts und niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Dafür danke ich dir, Jesus. Und ich bete, dass du Ayaz und auch Mona hilfst auf ihrem Weg, mit dir dich zu hören, deine Stimme zu hören. Und dass deine Liebe und dass deine Wahrheit und Klarheit ihr Leben prägt, Schritt für Schritt. Danke, dass du treu bist, Jesus, und dass du der Fels bist, der Garant, dass dieser Bund, den sie heute besiegelt haben mit ihrer Taufe mit dir, dass dieser Bund hält bis in alle Ewigkeit. Danke dafür. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Gott ist in dir. Das ist schön. So. Ja.
Eine wirklich bewegende Zeit. Seine Taufe ist etwas sehr, sehr Besonderes, nicht nur für die Täuflinge, auch für uns, die das miterleben dürfen, die diesen Schritt ja mit begläubigen können, mit hier sein dürfen. Schön, dass wir das zusammen erlebt haben. Zum Abschluss möchte ich noch kurz ein paar Bekanntmachungen mitteilen. Der Ostergarten findet noch bis Montag statt, bis zum 7. müsste das sein. Bis dahin gibt es noch öffentliche Führungen. Falls ihr noch Freunde und Bekannte habt, die den Ostergarten noch nicht kennen, nutzt die Gelegenheit. Es gibt noch ein paar offene Führungen, dass wirklich jeder einmal die Gelegenheit dazu hatte, den Ostergarten mitzuerleben. Am Karfreitag, das ist der 3. April, jetzt am Freitag, haben wir hier den Karfreitagsgottesdienst. Der findet um 19 Uhr statt und wir haben auch ein Abendmahl. Am Sonntag haben wir wie gewohnt den Ostergottesdienst. Allerdings aufpassen, der findet um 11 Uhr statt. Also ein gemütliches Frühstück zu Hause ist noch möglich und dann um 11 Uhr ist hier der Gottesdienst. Es ist ein Familiengottesdienst. Alle sind dazu ganz, ganz herzlich eingeladen. Ihr dürft sehr viele Leute mitbringen und einladen. Und das Thema ist das Ostergeheimnis. Also spannend. Noch eine herzliche Einladung. Und zwar am 12. April in 2 Wochen findet hier ein etwas anderer Gottesdienst statt. Anders bedeutet, dass er missionarisch ausgelegt ist. Das heißt, für Leute, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, da dürft ihr gerne auch alle zu einladen. Das sind ist eine neue Art von Gottesdienst, auch gerade für Besucher des Ostergottesdienstes, die mehr erleben möchten, mehr sehen. Und das Ganze findet um 16 Uhr statt oder fängt er an mit Kaffee und Kuchen. Und dann der Gottesdienst letztendlich beginnt um 17 Uhr. Interessant wird es jetzt noch für die Crossover-Leute, nämlich nach diesem Gottesdienst auch am 12. April gibt es ein Raclette-Dinner, also für alle Leute zwischen 16 und 20, die sind dann herzlich eingeladen, noch später runterzugehen in Crossover und dort noch gemeinsam Zeit zu verbringen, zu reden. Zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich noch ganz herzlich allen Leuten danken, die daran beteiligt waren, dass dieser besondere Gottesdienst hier heute stattfinden durfte. Alle, die das hier vorbereitet haben, die Deko, das Lobpreisteam, Rolf, danke euch Tauflingen. Okay, so viel dazu.
Ja, ich habe eine Sache noch vergessen. Vorhin, das wollten wir vormachen, das hole ich jetzt nach. Und zwar, Kaveh Shoya, kommst du mal bitte nach vorne. Kaveh, du bist zu unserer Gemeinde gekommen. Also das erste Mal habe ich dich kennengelernt, als der Pastor der kurdischen Gruppe sich mit mir und Arne treffen wollte. Und da hat er uns dich vorgestellt. Du hast dann die Leitung der kurdischen Gruppe übernommen und wir haben seitdem oft miteinander zu tun gehabt. Und du möchtest gerne in unserer Gemeinde auch ein Mitglied werden, dazugehören. Und du hast jetzt Gelegenheit, mal so ein paar Sätze zu sagen über dich. Und du möchtest auch uns noch etwas sagen über die Taufe, was dir auf dem Herz ist. Und hier ist das Mikrofon. Bitte schön.
Ja, Halleluja. Vor alles für mich, danke. Bevor alles für mich die Wichtige ist, dass heute ich habe eine Christmas hier erlebt. Die Jesus und heute sind geboren. Was die Welt braucht.
Amen.
Halleluja. Diese Welt braucht viele, viele Jesus sind geboren. Afghanistan, Iran, Kurdistan, Irak, die alle Länder, die brauchen Jesus. Ja, einige von euch kennen mich, ja, aber die meisten kennen mich nicht. Ja, ich bin Kaveh aus dem Iran und seit 2006 ich bin im Irak am Glaube gekommen an Jesus. Und 2007 ich habe eine Gruppe in unserer Gemeinde im Irak, im Erbil. Ich habe geleitet und bis 2010 ich habe diese Gruppe geleitet und ich habe Missionararbeit im Irak gemacht. Und seit 2011 ich bin in Deutschland gekommen. Ja, das hat auch manche Probleme hinter meine Reise nach Deutschland. Ja. Was ich wollte heute mit euch teilen, ist das, ich bin getauft geworden. Vorher, ich hatte immer eine Vision von meiner Wolke, von meinem Land. Dass immer Freiheit von meiner Wolke bringen. Und ich habe viele Wege von dieser meiner Vision immer gefolgt. Aber was habe ich gefunden? Die Wahrheit, Gott sucht uns. Und Gott sieht unser Herz. Und Gott will ehrlich die Menschen Freiheit schenken. Und Gott sucht die Menschen oder die Leute in diese Richtungen, eine echte Vision hat und Gott will diese Vision bei denen realisieren. Ja, nach der Taufe, ich habe die Weg von Freiheit in meine Wolke, ich habe in Jesus gefunden. Und ich habe an der Stelle gekommen, was braucht meine Wolke, ist Jesus. Ist nicht politischer Weg oder so andere Sache. Ist nur Jesus. Und Gott hat mein Herz von Iran, von Irak und Afghanistan aufgemacht und ich will einen Tag diese Christmas in Afghanistan, im Iran, auch im Irak, das auch erleben, dass ich sehe, dass Jesus dann auch da sind, ihm geboren. Und vor dieser Vision, ich brauche auch eure Beten. Und das war alles. Einfach.
Ja. Okay. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke für Kaweh, danke, dass du ihn in unsere Gemeinde geführt hast. Jesus, danke, dass er dein Kind durch Jesus ist und danke, dass du ihn begabt hast, dass du ihn beschenkt hast, mit Gaben, aber auch mit einer Vision, was er für die Menschen, die ihm nahesteht, für sein Volk, für das kurdische Volk, dass er ihnen dich nahebringen will. Jesus, und wir wollen für ihn beten, dass das gelingt. Wir wollen ihn segnen dafür. Danke, Jesus, dass du Kaweh zu uns stellst und dass wir mit ihm durch dich verbunden sind. Amen. Ja, dann möchte ich jetzt noch um Gottes Segen für uns bitten. Lena, kommst du das mal? Genau, wir stellen uns bitte hin. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er schenke dir seinen Frieden. Amen.